ARD.
Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger, so läuft ein Projekt in Thüringen.
Böse Überraschung bei Plug-in-Hybridautos, was sie wirklich verbrauchen.
Und Hunderttausende leiden an den Folgen von Long-Covid, warum die Erkrankten jetzt aber neue Hoffnung haben.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen am Donnerstag, dem 19. Februar, sagen Philipp und Tanja. Wir sind nämlich heute wieder am Start für euch.
Guten Morgen auch von mir. Eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger, das fordert in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt der CDU-Ministerpräsident Sven Schulze. Er sagt, für staatliche Unterstützung müsse eine Gegenleistung erbracht werden. Heißt konkret, Bürgergeldempfänger sollen in Zukunft Laub fegen oder Schnee räumen.
Im Nachbarbundesland Thüringen gibt es einen Landkreis, da wird sowas Ähnliches auch schon seit 3 Monaten ausprobiert. Und wir wollen uns mal anschauen, wie es da denn so läuft.
Im Landkreis Nordhausen gibt es das. Da ist die Jugendarbeitslosigkeit hoch, obwohl viele Lehrstellen offen sind. Deshalb hat der Landrat Matthias Jendricke von der SPD ein Projekt gestartet für 18- bis 25-Jährige, die bisher keine Ausbildung begonnen oder halt schon abgebrochen haben. Wichtig, es geht nicht um Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können.
Wer vom Jobcenter als arbeitsfähig eingestuft wird, wird verpflichtet. Der muss dann zum Beispiel 30 Stunden pro Woche Parks oder Spielplätze oder so sauber machen oder in Werkstätten arbeiten. Und dafür gibt es dann 1 Euro pro Stunde zusätzlich zum Bürgergeld.
Ja, und das Ziel, was dahinter so ein bisschen steckt, ist, die Menschen sollen in ihrem Alltag eine Struktur bekommen und ja so ein bisschen ans Berufsleben herangeführt werden. Der SPD-Landrat Matthias Jendricke erklärt die Idee nochmal in seinen eigenen Worten.
Wir wollen eigentlich den jungen Menschen sagen, du hättest im September, Oktober locker noch eine geordnete Ausbildung beginnen können. Die Firmen warten auf euch. Jetzt hast du den Zug wieder verpasst. Jetzt müssen wir dich irgendwie mobilisieren, damit das im nächsten Jahr startet. Aber auch bis dahin kannst du irgendwo im Lebensmittelbereich Regale einräumen, als Aushelfer in Industrieunternehmen arbeiten. Auch unsere Region bietet da reichlich Arbeitsplätze, auch für jemanden, der ungelernt ist.
Das Projekt hat 30 Plätze, was er da an den Start gebracht hat, läuft über einen Verein und die jungen Erwachsenen müssen sich morgens dort quasi zum Dienst melden und werden dann zu den Arbeitsorten gefahren. Also es wird denen alles organisiert. Das Einzige, was sie selbst tun müssen, ist halt morgens dort zu erscheinen.
Jetzt ist es aber so, dass dort jeden Morgen auch Leute einfach fehlen, unentschuldigt, die kommen einfach nicht. Was passiert denn dann? Der Kreis greift durch und fährt dann mit einem Sozialarbeiter dann nach Hause zu den jungen Erwachsenen, zum Beispiel auch zu Leona.
Ich wollte es ja eigentlich machen, aber dann ist ja halt mein Hund gestorben, also und deswegen wollte ich halt bloß mehr.
Sandra Hesse ist eine von denen, die die jungen Arbeitslosen dann zu Hause abholen.
Unser Auftrag ist hinfahren, ermahnen, freundlich bitten, kommen Sie mit, möchten Sie. Und wir zwingen ja auch niemanden bei uns einzusteigen.
Also niemand wird da mit Gewalt zur Arbeit gezerrt, aber wer sich dann weiter weigert, muss mit Konsequenzen vom Jobcenter rechnen. Heißt im Zweifel weniger Bürgergeld. 25 von insgesamt 54 Menschen, die bei dem Projekt teilnehmen sollten, wurden bisher sanktioniert. Die bekommen dann 10-30% weniger Bürgergeld.
Ja, und so ein Vorgehen vom Landkreis ist rechtens. Laut Sozialgesetzbuch haben Empfänger sozialer Leistungen, also wie dem Bürgergeld, nämlich die Pflicht, an Maßnahmen teilzunehmen, die ihre Integration in den Arbeitsmarkt fördern, so heißt das, ist also gesetzlich okay.
Dann jetzt noch die wichtige Frage, wie sieht die Zwischenbilanz aus? Es gibt auf jeden Fall junge Arbeitslose, die da gern mitmachen, zum Beispiel Jan. Er ist 20, hat viele Bewerbungen geschrieben und nur Absagen bekommen.
Ich bin froh, mal wieder Arbeit zu haben.
Ja, das Projekt läuft jetzt 3 Monate. Der Landrat ist aber insgesamt so eher ernüchtert, weil nur 2 von den über 50 jungen Erwachsenen haben jetzt einen richtigen Job, sind also nicht mehr arbeitslos.
Trotzdem möchte der Landrat das Projekt in Nordhausen weitermachen. Er ist weiterhin überzeugt, dass Kontrolldruck auf eine Art sinnvoll sei. Mhm. Daran und auch ganz grundsätzlich an diesem Projekt gibt es natürlich Kritik. Zum Beispiel sagen die Grünen, da werden die eigentlichen Probleme gar nicht angegangen. Die werden unter den Tisch gekehrt damit. Drogen, kein Schulabschluss und so weiter. Da könnte man ja auch rangehen. So sei es jetzt einfach nur eine Stigmatisierung und Demütigung. Viel wichtiger sei aber, die Jugendlichen ordentlich zu qualifizieren.
Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Gucken wir mal da drauf. Es gibt Studien des Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und die sagen, Sanktionen können kurzfristig dazu führen, dass jemand schneller eine Arbeit aufnimmt. Häufig landet man dann aber in Jobs, die man vielleicht gar nicht machen will. Und ob das alles dann langfristig hilft, die Leute in Arbeit zu bekommen, ist tatsächlich umstritten.
Ja, heißt, es wird sicherlich noch weiter diskutiert werden. Wir haben am Anfang gehört, bei mir in Sachsen-Anhalt ist so eine Arbeitspflicht auch im Gespräch. Mal schauen, was hier daraus wird.
Wer ein Plug-in-Hybrid-Auto fährt, denkt vielleicht, sehr gut, ich tue auch noch was für die Umwelt. Weil das sind ja Autos, die haben neben einem normalen Verbrennungsmotor auch noch einen Elektromotor mit so einer kleinen Batterie. Und Autohersteller sagen, da kann man richtig Kraftstoff sparen und damit dann ja auch weniger Abgase und CO2-Ausstoß.
Ja, also auch noch was Gutes für die Umwelt. Aber jetzt sieht es so aus, als würde das in vielen Fällen gar nicht so stimmen. Herausgekommen ist das bei einer umfangreichen Analyse, an der unter anderem das Fraunhofer-Institut beteiligt war.
Also ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, mir ein Plug-in-Hybrid-Auto anzuschaffen, weil die Idee ist ja, dass man dann immer den Motor nutzen kann, der irgendwie gerade am besten passt. Also zum Beispiel bei kurzen Strecken oder auch bei niedrigen Drehzahlen kannst du den Elektromotor nutzen. Und wenn dann die Batterie irgendwann leer ist und ich vielleicht gerade irgendwo nicht laden kann oder so, dann fahre ich halt mit dem Verbrennungsmotor weiter. Ne? Je nach Auto können ja sogar beide Motoren gleichzeitig aktiv sein. Und irgendwie finde ich das grundsätzlich schon mal attraktiv.
Ja, und es ist auch so, laut den offiziellen Angaben verbrauchen solche Fahrzeuge häufig nur zwischen 1 und 2 Litern pro 100 Kilometern. Da wird dann quasi der Elektroantrieb mit eingerechnet, weil man davon ausgehen müsste, dass es kaum oder gar keinen Kraftstoffverbrauch gibt, wenn der Elektromotor läuft. Die neue Studie zeigt aber, ist nicht der Fall.
Ja, da wurden Daten von 1 Million Fahrzeuge untersucht, Baujahr 2021 bis 2023, auch unterschiedliche Hersteller verglichen und so. Und die Wissenschaftler haben dann ganz konkret geschaut, wie viel verbrauchen die Plug-in-Autos denn jetzt wirklich, wenn die auf der Straße fahren und nicht nur einfach im Labor getestet werden.
Und siehe da, im Mix aus Elektro- und Verbrennermodus verbrauchen die Autos nicht nur 1 bis 2 Liter, wie es eigentlich hieß, sondern im Durchschnitt knapp 6 Liter, also rund 3-mal so viel.
Ja, das ist schon viel. Und dazu kommt, sogar im überwiegend elektrischen Modus nutzen sie nicht nur die Batterie, sondern verbrauchen auch deutlich mehr Kraftstoff, als man bisher gedacht hat. Knapp 3 Liter waren es bei dieser Untersuchung.
Die Wissenschaftler vermuten, der Verbrennungsmotor der Autos springt auch in diesem überwiegend elektrischen Modus, sage ich jetzt mal, viel häufiger an als gedacht. Besonders schlecht haben die Hybridfahrzeuge von Porsche abgeschnitten. Die brauchten schon im überwiegend elektrischen Modus rund 7 Liter Kraftstoff, im Verbrennermodus dann noch deutlich mehr. Am niedrigsten war der Verbrauch bei Modellen von Kia, Toyota, Ford und Renault. Die hatten da zum Teil deutlich unter 1 Liter im Verbrauch, also auch so in die Richtung, die eigentlich mal angegeben war.
Ja, Porsche hat reagiert und sagt, dass man sich an die gesetzlichen EU-Vorgaben und die Messverfahren hält. Dass der reale Verbrauch abweicht, liegt eher am individuellen Fahrstil und den jeweiligen Fahrbedingungen, sagen die.
Das Problem ist, bei den Messverfahren wird der Verbrauch und der CO2-Ausstoß auf einem sogenannten Rollenprüfstand ermittelt. Kann man sich so vorstellen, ein Auto steht halt in der Werkstatt, quasi einfach in einem abgeschlossenen Raum auf so Rollen und die Räder drehen sich. Und da sieht die Welt halt eben ein bisschen anders aus als auf der Straße draußen.
Genau, und da setzt auch die Kritik der Wissenschaftler an, die fordern, dass sich diese EU-Vorgaben ändern, weil die Lücke zwischen theoretischem und tatsächlichem Kraftstoffverbrauch viel zu groß ist. Der Studienleiter sagt, es können mittlerweile ja auch reale Daten gemessen und genutzt werden, sieht man ja jetzt an dieser Untersuchung. Und dann könnte man Herstellern auch eine Strafe aufbrummen, wenn ihre Fahrzeuge auf der Straße die EU-Grenzwerte für CO2-Ausstoß nicht einhalten, also anders als es auf dem Papier steht.
Kritik kommt auch von der Deutschen Umwelthilfe. Sie hat Plug-in-Hybridfahrzeuge immer wieder als Mogelpackung bezeichnet und die sagen, statt Rechentricks müsse es unter anderem einen kompletten Umstieg eigentlich auf Batteriefahrzeuge geben.
Die EU hat zumindest schon mal angekündigt, ab dem nächsten Jahr die Regelungen für Plug-in-Fahrzeuge zu verschärfen.
Unsere Kurznachrichten.
Nach dem Cyberangriff auf die Deutsche Bahn ist weiter unklar, wer dahinter steckt. Die Website der Bahn und die App, also da, wo man die Verbindung checken und dann auch buchen kann, waren stundenlang gestört. Die Server der Bahn sollen mit tausenden Anfragen bombardiert und dadurch lahmgelegt worden sein. Auf die eigentlichen Fahrten hat das wohl keine Auswirkungen, nur auf die Ticketbuchung und die Auskünfte.
In Hanau in Hessen wird heute an die Opfer des rassistischen Anschlags vor 6 Jahren erinnert. Hinterbliebene trauern an Gräbern, Politiker legen an den Tatorten Blumen nieder. Eine zentrale Gedenkfeier gibt es aber nicht. Am 19. Februar 2020 hat ein Deutscher in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen.
Mark Zuckerberg, der Chef des Facebook-Konzerns Meta, hat in einem Gerichtsprozess ausgesagt. Worum geht's? Eine heute 20-Jährige klagt, weil sie sagt, unter anderem die Plattform Instagram hat sie so süchtig gemacht, als sie minderjährig war und dadurch habe sie schwere psychische Schäden bekommen. Sie hatte auch Snapchat und TikTok verklagt, die haben sich mit ihr aber schon auf einen Vergleich geeinigt. Wie dieses Verfahren jetzt ausgeht, in dem auch Mark Zuckerberg aussagt, könnte wegweisend sein für hunderte weitere ähnliche Klagen.
Und auch Lidl muss sich heute vor Gericht verantworten, wegen einer Werbekampagne nämlich. Verbraucherschützer haben dagegen geklagt, dass Lidl vergangenes Jahr Kunden mit der größten Preissenkung aller Zeiten gelockt hat. 500 Produkte sollten dauerhaft günstiger werden. Und die Verbraucherschützer sagen, es seien weniger Waren billiger geworden und für Kunden sei auch gar nicht erkennbar gewesen, welche das denn jetzt sind.
Man steht jeden Morgen auf und fühlt sich wie betrunken mit Jetlag und hat Schmerzen am ganzen Körper. Es ist ein unglaublicher Kraftakt einfach jeden Tag.
Das ist Kim. Sie leidet unter ME/CFS. Das ist eine Krankheit, die eine schwere Folge von Long-Covid sein kann. Gab sie zwar auch schon lange vor Corona. Fachleute gehen aber davon aus, dass sich die Zahlen durch die Pandemie ungefähr verdoppelt haben.
ME/CFS steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Das ist eine schwere Erkrankung, die mehrere Systeme im Körper betrifft. Typisch ist zum Beispiel, dass schon so kleine Reize wie Licht, Geräusche oder auch kurze Bewegungen wirklich zu massiver Erschöpfung führen können.
Die Betroffenen fühlen sich sehr schwach, haben zum Beispiel Muskelschmerzen, Schwindel, Herzrasen oder auch das Gefühl von Brain Fog. Also der Kopf ist total benebelt und konzentrieren ist nur sehr, sehr schwer möglich.
Silke Pietsch ist seit 16 Jahren erkrankt an ME/CFS und leitet heute eine Selbsthilfegruppe in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Sie beschreibt das Ganze so.
Zu ganz extremen Zeiten war es bei mir tatsächlich so, wenn ich dann außer der Reihe irgendwie 5 Minuten länger spazieren gegangen bin, als geplant war, dann habe ich unter Umständen 3 bis 5 Tage flach gelegen mit Schmerzen am ganzen Körper.
Wahnsinn, ne? Wenn so wenige Minuten schon so schlimme Folgen haben können. Aber schon nur ein kleines bisschen zu viel gemacht, kann einen sogenannten Crash auslösen, wie Sickel den da gerade beschrieben hat. Der Zustand verschlechtert sich massiv und das kann dann Tage, wie bei ihr, oder auch sogar Wochen dauern, bis es wieder besser ist.
Ja. Nach aktuellen Schätzungen leben in Deutschland mehr als 650.000 Menschen mit ME/CFS. Das sind mehr Menschen als in Stuttgart wohnen, nur mal so als Einordnung. Mehr als die Hälfte der Betroffenen kann nicht mehr arbeiten, rund ein Viertel kann das Haus kaum noch verlassen und viele sind auf Pflege angewiesen.
Also ich habe circa 30% der Energie eines gesunden Menschen. Und das kann man sich halt so vorstellen, dass man dann morgens aufwacht und der Akku ist eben nur 30% voll. Und diese 30% müssen ja dann für den ganzen Tag reichen. Und dementsprechend muss man dann gucken, also sowas wie Duschen wird eingeplant.
Planen, einteilen, das ist hier wohl generell das Stichwort. Die Betroffenen müssen Pausen einhalten, vor allem Überlastung vermeiden. Und das macht die Krankheit auch irgendwie so einschneidend, weil selbst ganz einfache Alltagsaufgaben können ja so richtig langfristige Folgen haben.
ME/CFS tritt häufig nach Virusinfektionen auf, zum Beispiel nach pfeifferschem Drüsenfieber, Grippe oder auch einer Corona-Infektion. In seltenen Fällen auch nach einer Impfung. Was genau im Körper passiert bei ME/CFS, ist allerdings noch nicht so wirklich geklärt. Forscher vermuten, dass es so Fehlregulationen im Immun- und Nervensystem gibt und dass der Energiestoffwechsel gestört ist.
Und weil man das alles nicht so genau weiß, ist die Behandlung natürlich auch schwierig. Ärztinnen und Ärzte können nur bei einzelnen Symptomen helfen, also zum Beispiel bei Schlafstörungen, Schmerzen oder Herzrasen.
Silke Pietsch nennt die Situation eine, Zitat, humanitäre Katastrophe, weil viele Erkrankte kaum sichtbar sind. Sie verschwinden ja einfach aus dem Alltag, aus dem Berufsleben, können sie ja nicht mehr machen, aus dem öffentlichen Raum auch schlicht, weil sie halt einfach die Kraft nicht mehr haben, ganz viele einfach liegen müssen.
Ja, nirgendwo dran teilnehmen. Es fehlen auch immer noch Anlaufstellen wie Ambulanzen für Erkrankte, Stellen, wo ihnen dann einfach auch geholfen wird. Aber es gibt inzwischen auch ein bisschen Hoffnung, sagen auch Betroffene selbst. Die Bundesregierung hat vor wenigen Wochen angekündigt, dass sie in den kommenden 10 Jahren rund 500 Millionen Euro für die Erforschung solcher Erkrankungen, also wie zum Beispiel Long-Covid, bereitstellt. Klingt erstmal nicht schlecht, wie viel davon jetzt konkret in die ME/CFS-Forschung fließt. Das ist aber noch offen.
Ja, kann zumindest erstmal ein erster Schritt sein. Silke Pietsch sagt dazu Folgendes.
Also ich habe die Erkrankung jetzt massiv, sag ich mal, seit 2010 ungefähr. Und wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre vergleiche mit den 10 Jahren davor, dann kann ich sagen, ja, es tut sich was. Das ist definitiv der Fall. Aber es tut sich halt immer noch viel zu wenig.
Wie viele Tabs habt ihr in eurem Internetbrowser immer so auf? Bei mir sind es nach einem typischen Arbeitstag 50, würde ich schätzen. Also sie sind dann schon so klein, dass sie kaum noch erkennen kann. Ja. Weil ich mir denke, ja, den Artikel zu dem Thema, in das ich mich ja schon eingelesen habe, den liest du auf jeden Fall auch noch.
Ja,
passiert
später.
Natürlich nicht.
Später gibt's nicht. Kurz was googeln, ne? Dann verliert man sich im Thema und dann liest du wieder was Spannendes und so weiter und so weiter. Und genau in diese Richtung geht die Podcast-Idee von Too Many Tabs. Caro Worps und Miguel Rubitzky schließen in ihrem Podcast jede Woche gemeinsam ihre offenen Browser-Tabs am Rechner und sprechen dann über ihre Rabbit Holes, also die Untiefen im Internet, in die so reingefallen nicht mehr rausgekommen sind.
Ja, es gibt auch dafür ein sehr gutes Beispiel. Tatsächlich. In der aktuellen Folge spricht Miguel über die schottische Insel St. Kilda. Die liegt mitten im Atlantik, also völlig abgeschieden. Heute ist die Insel unbewohnt. Aber, das erzählt er dann, für Jahrtausende haben ein paar Leute völlig allein dort im Ozean gelebt. Niemals mehr als 200 Menschen. Davon berichtet er und dann geht es darum, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert hat, bei so wenigen Menschen und so weiter. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen. Man munkelt, dass dort Menschen extra hingefahren wurden, damit der Stammbaum dann kein Kreis wird. Also irgendwie sehr lustige Themen bei den beiden.
Klingt interessant. Ein weiterer Tab für uns.
Ja,
den Podcast Too Many Tabs findet ihr in der ARD Audiothek, wie uns auch und überall da, wo es Podcasts gibt. Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Ja, ansonsten kommt gut durch den Donnerstag. Wir hören uns gern morgen wieder. Bis dahin.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.